setze schon mal den Kaffee auf.
Herzlich willkommen zu Double Shot, dem Anästhesie-Espresso.
Eurem Medizin-Podcast als kurzer Wissensrefresher für zwischendurch.
Wie immer für euch an der Espresso-Bar.
Mit frisch aufgebrühtem Anästhesiewissen.
Eure Barista.
Jana.
Und Greta.
Heute befinden wir uns in der Allgemeinchirurgie. Wir sind im Dienstgeschäft, es ist abends 23 Uhr und uns wird ein 67-jähriger Mann angekündigt mit einer perforierten Sigma-Divertikulitis. Der Patient mit diesem akuten Abdomen wird uns als Notfall angekündigt natürlich. Er bringt als Vorerkrankung mit einer arterielle Hypertonie, einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus, eine Prostatahyperplasie und eine Adipositas. Unser Patient wiegt bei 1,78 Meter Körpergröße 125 Kilogramm und wir haben den BMI natürlich ausgerechnet, der ist 39,4. Jetzt fragen wir uns an dieser Stelle, welche Antibiotika-Prophylaxe muss dieser Patient denn jetzt erhalten?
Ja, heute dreht sich alles um die perioperative Antibiotika-Prophylaxe. Insgesamt kann man vielleicht einmal vorweg sagen, dazu gibt es eigentlich eine sehr, sehr schöne und auch sehr aktuelle S3-Leitlinie. Die ist von Ende 2024 und für alle, die Dinge, die wir hier erwähnen, nochmal ganz genau nachlesen wollen, ist das wirklich eine super gute Quelle. In dieser S3-Leitlinie findet man auch direkt erstmal die Definition der perioperativen bzw. periinterventionellen Antibiotika-Prophylaxe. Das ist nämlich in der Regel eine kurzzeitige und meist einmalige Gabe eines Antibiotikums, um postoperative Wundinfektionen, kurz auch Surgical Site Infections, zu verhindern. Und dafür wird kurz, so ungefähr 30 bis 60 Minuten vor oder spätestens im Verlauf der Maßnahme, eine Antibiotikaprophylaxe verabreicht. Als Indikation für eine PAP gibt es drei entscheidende Faktoren. Das ist erstens einmal eine hohe Erregerexposition im Operationsfeld, also wenn das Risiko einer intraoperativen Kontamination gegeben ist. Zweitens, wenn wir eine geringe Erregerexposition haben, aber durch operationstechnische Besonderheiten wie zum Beispiel das Einbringen von Fremdkörpern, hier denken wir natürlich an die Unfallchirurgie und Orthopädie mit ihren Gelenkersätzen, oder Notfall-OPs. Die dritte Indikation für eine PAP wäre, wenn wir jetzt eine geringe Erregerexposition im Operationsfeld haben, aber patientenbezogene Risikofaktoren vorliegen. Darauf gucken wir jetzt gleich auch nochmal ein bisschen genauer. Und hier sei auch schon mal gesagt, die Dauer der PAP, das ist recht klar festgelegt, sollte eine Dauer von 24 Stunden in der Regel nicht überschreiten.
Zum Thema Erregerexposition im Operationsfeld können wir noch kurz über die traditionelle Wundklassifikation sprechen. Und wer sich wie ich und auch Greta schon mal gewundert hat, was eigentlich manchmal diese Kommentare sollen, zum Beispiel sauber, sauber kontaminiert, kontaminiert oder schmutzig. Es gibt verschiedene Klassifikationen und zwar wäre sauber eben eine atraumatische Operationstechnik, Operation im nicht entzündlichen Operationsgebiet, auch ein primärer Wundverschluss, da ist alles einwandfrei chirurgisch gelaufen, solche Dinge. Und dann gibt es sauber kontaminiert, das wären, wenn zum Beispiel kleinere intraoperative technische Fehler passieren, aber sauber kontaminiert gilt vor allem für Eingriffe im Gastrointestinaltrakt, im Respirations- oder Urogenitaltrakt ohne signifikante Kontamination und wenn keine Drainage eingelegt wird. Und dann gibt es kontaminierte Operationen, da zählt man zum Beispiel intraoperative technische Fehler dazu, aber auch eben offene frische Wunden oder akute Entzündungen, die purulent sind im Operationsgebiet, Eröffnung eines infizierten Urogenital- oder Respirationstrakt und natürlich auch die Darmeröffnung mit massivem Austritt von Stuhl oder Darminhalt allgemein. Auch eine traumatische Wunde gehört dazu. Und dann gibt es noch schmutzig und das kann man sich schon vorstellen, das ist eine akute bakterielle Infektion, aber ohne sichtbaren Eiter. Aber auch eine Durchtrennung von sauberem Gewebe zur Eröffnung von Abszessen gehört dazu mit Eiteransammlung. Und natürlich traumatische Wunden, die devitalisiertes Gewebe enthalten und wo eine Fremdkörperentfernung notwendig ist. Auch weiterhin eine Kontamination mit zum Beispiel Fäzes, das kann man sich auch vorstellen, dass das natürlich ein schmutziger Eingriff ist, oder traumatische Eingriffe. Und da haben wir jetzt als Beispiele einfach mal zum Beispiel eine saubere Wundklassifikation wäre eine Stroma-Resektion, eine Leistenhernien-OP oder auch Mammachirurgie, solche Dinge. Sauber kontaminiert, das waren ja die Eingriffe im Gastrointestinaltrakt zum Beispiel, eine Appendektomie oder auch Gallenwegseingriffe ohne Infektion, auch transvaginale Eingriffe wären da zum Beispiel zu nennen. Und kontaminiert wäre zum Beispiel, wenn das Eingriffe am infizierten Urogenitaltrakt werden oder an infizierten Gallenwegen. Und schmutzige Operationen können wir uns vorstellen, das haben wir schon gehört, wenn eben Darm eröffnet ist, wenn Stuhl austritt und wenn das mit Fäzes kontaminiert wird, also natürlich Eingriffe bei Darmperforationen. Und da können wir uns natürlich vorstellen, dass hier die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ein postoperativer Infekt entsteht. Jetzt gibt es noch verschiedene Risikofaktoren, die dazu führen, dass eine postoperative Wundinfektion wahrscheinlicher ist. Also nicht nur natürlich, ob es sauber oder kontaminiert ist, sondern es gibt zum Beispiel auch patienteneigene Faktoren. Und dazu gehören jetzt Alter, also tatsächlich pro Dezennium, also pro 10 Jahre, nimmt das Risiko zu. Ein Diabetes mellitus gehört dazu, Immuninkompetenz, ein reduzierter Allgemeinzustand. Und dann zählen dazu auf der einen Seite zum Beispiel Übergewicht, aber auf der anderen Seite auch Mangelernährung. Weiterhin ist zu nennen ein ASA-Score größer 2 und eigentlich auch recht logisch MRSA oder MSSA-Träger, wenn jemand Fieber, Schüttelfrost innerhalb einer Woche vor der Operation hatte. Tatsächlich weibliches Geschlecht bei Eingriffen am Kolon und in der Kardiochirurgie und männliches Geschlecht nach Trauma und in der Gefäßchirurgie und auch beim Kniegelenksersatz. Es gibt natürlich noch viele weitere patientenspezifische Faktoren, aber hier, was natürlich auch noch zu nennen ist, weil das sehr häufig ist, ist eben Rauchen und auch eine vorausgegangene Antibiotikatherapie.
Neben den patienteneigenen Faktoren gibt es dann eben auch noch ein paar chirurgische Faktoren, ein paar haben wir schon angesprochen. Da natürlich an erster Stelle die Wundklassifikation anhand der Kontaminationsgrade. Dann aber auch natürlich Hochrisiko-Operationen, die eine postoperative Wundinfektion einfach wahrscheinlicher werden lassen. Aber dann natürlich auch sowas wie Steine in den Gallengängen. Ich glaube, das ist alles sehr gut vorstellbar. Notfalloperation natürlich hier auch ganz klar an erster Stelle. Aber auch Dinge wie, dass eine Rasur nicht unmittelbar vor der OP erfolgt ist. Da ist auch ganz klar geregelt, eine Rasur vor der OP, die sollte stattfinden, aber wenn sie kurz vor der OP stattfindet, dann am besten mit einem Clipper, dass eben keine Hautverletzungen gesetzt werden, die eben ein weiteres Risiko für Wundinfektionen bergen würden. Intraoperativ hat dann vor allen Dingen auch zum Beispiel die Erfahrung des Chirurgens einen Einfluss auf die Wundinfektion, aber auch klar die Operationsdauer. Je OP-Stunde haben wir hier auch einfach eine Zunahme des Infektionsrisikos. Damit einhergehend dann natürlich auch gleichzeitig die lange Anästhesiedauer und was wir natürlich auch sehr gut beeinflussen können, die Unterkühlung. Da wissen wir ja auch einfach, eine Hypothermie intraoperativ ist natürlich für viele andere Dinge auch wirklich sehr schlecht. Also da sprechen wir uns auch nochmal sehr für das konsequente Temperaturmanagement während einer OP aus.
Zu den chirurgischen Faktoren ist im postoperativen Bereich noch zu nennen, dass auch das Risiko steigt, wenn eine Drainagedauer länger als 3 Tage ist, bei einer respiratorischen Sepsis und natürlich auch bei invasiven Techniken wie zum Beispiel Urinkatheter, Thoraxdrainagen, Nasensonden oder auch, und das kann man sich auch gut erklären, zentralen Venenkathetern.
Und wenn man sich das jetzt alles so nochmal vor Augen führt, dann wird schon recht klar deutlich, warum wir eigentlich sehr oft auf eine perioperative Antibiotikaprophylaxe treffen. Und das kann man ja auch mal so ein bisschen für sich durchgehen. In den meisten Fällen hat man ja tatsächlich ein oder mehrere Faktoren von den eben genannten zutreffend.
Wenn wir uns jetzt fragen, welche Erreger wir denn so erwarten bei postoperativen Wundinfektionen, dann springen uns natürlich als erstes ins Auge unsere Hautkeime. Und da ist ganz klassisch der Staphylococcus aureus bzw. Epidermidis. die sind die häufigsten, die einfach durch die Haut, durch den Hautschnitt eingebracht werden können in eine Wunde und dort Infekte machen können. Wenn wir jetzt eher an Bauchchirurgie denken, dann kommt da auch noch der Enterococcus ins Spiel, also der Enterococcus faecalis oder auch Ephesium. Ein E. coli kann natürlich immer vorkommen und genauso sind auch die üblichen Verdächtigen sozusagen immer Klebsiellen und Pseudomonaden.
Nachdem wir uns jetzt so die Basics schon mal angeschaut haben, wollen wir jetzt natürlich auch einmal klären, wie genau die PAP eigentlich durchgeführt wird. Worauf kommt es da an? Was ist zu beachten? Und wann genau soll die PAP denn jetzt eigentlich gegeben werden? Klar ist, dass die Infektionsrate mit jeder Stunde OP-Dauer nach Hautschnitt signifikant zunimmt, in der das Antibiotikum nicht gegeben wird. Das heißt, 60 bis 30 Minuten vor dem Hautschnitt ist der ideale Zeitpunkt, um eine PAP zu verabreichen. Eine Ausnahme stellt hier das Vancomycin dar. Vancomycin muss ja immer sehr langsam und über einen langen Zeitraum verabreicht werden, so mindestens eine Stunde bei den gängigen Dosierungen. Wegen dieser längeren Infusionszeit soll das Vancomycin innerhalb von maximal 120 Minuten vor dem Schnitt verabreicht werden. Bei den Dosierungen, da gibt es auch sehr schöne Tabellen, da kann man wunderbar nachlesen, welches Antibiotikum mit welcher Dosierung in welchem Fachbereich das First-Line-Antibiotikum ist. So ganz grundsätzlich kann man sagen, dass Cefazolin mit 2 Gramm bzw. Cefuroxim mit 1,5 Gramm, Cefuroxim in Kombination mit Metronidazol bei Eröffnung des GI-Trakts so ein bisschen die Standard-perioperative Antibiotika-Prophylaxe ist. Und hier auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube, da muss ich mir auch selber an die eigene Nase fassen. Das habe ich bestimmt nicht immer so durchgezogen. Die Empfehlung ist hier tatsächlich ab 120 Kilo die Dosis für Cefazolin auf 3 Gramm zu erhöhen und für Cefuroxim auch auf 3 Gramm. Und auch für Metronidazol wird hier eine Dosisverdopplung empfohlen. Je nach Studien, die man so liest, fängt diese doppelte Dosis schon bei 80 Kilogramm an. Aber in der Leitlinie wird ganz klar gesagt, über 120 Kilo sollte diese Dosisanpassung stattfinden. Wenn wir jetzt an Patienten denken, die schon eine antibiotische Therapie auf der Station haben, das kommt ja doch auch häufiger vor. Und dann ist oft die Frage, was machen wir jetzt, wie gehen wir damit um? Meistens wird dann der Chirurg befragt, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Hier kann man ganz klar sagen, wenn die vorher begonnene antibiotische Therapie das Erregerspektrum von postoperativen Wundinfektionen mit abdeckt, dann wird einfach eine zusätzliche Dosis, hier eben auch innerhalb von 60 bis 30 Minuten vor dem Hautschnitt verabreicht. Wenn das nicht der Fall ist, würde man tatsächlich noch zusätzlich eine PAP verabreichen und das eben dann auch 30 Minuten vor Schnitt.
Okay, jetzt haben wir schon eine gute Vorstellung, wie wir unsere PAP durchführen. Aber wie ist es jetzt mit der Dosierung und auch mit der Wiederholung von der Antibiotikagabe?
Wenn wir jetzt von einer sehr langen OP sprechen, und lang heißt hier über 2 Stunden, dann sollte auf jeden Fall eine Wiederholung der Antibiotikagabe erfolgen, und zwar nach der doppelten Halbwertszeit des verabreichten Antibiotikums erfolgt dann die Zweitgabe. Und da ist auch nochmal ganz wichtig, dann erfolgt natürlich die Rechnung der Zeitabgabe des Antibiotikums für die doppelte Halbwertszeit und nicht ab Zeitpunkt des Hautschnittes. Dazu gibt es auch wieder eine ganz gute Tabelle. Hier jetzt auch einfach nochmal die gängigsten erwähnt. Für Cefazolin und Cefuroxim wären wir hier so bei 3 bis 4 Stunden. Beim Metronidazol tatsächlich erst nach 8 Stunden wäre da eine Wiederholungsdosis fällig. Neben der OP-Dauer wird natürlich auch eine Zweitgabe eines Antibiotikums bei einem hohen Blutverlust von über 1500 Millilitern verabreicht. Und wenn wir eine Blutsperre haben, das vielleicht nochmal so als kleiner Side-Fact für die Unfallchirurgie, dann ist es ganz wichtig, dass die Antibiotikagabe mindestens 10 Minuten vor Schließen der Sperre erfolgt. Wir wollen es ja eh eigentlich 30 bis 60 Minuten vorher verabreichen. Wenn das nicht möglich ist, muss man dann aber darauf achten, dass es auf jeden Fall 10 Minuten vor Beginn der Blutsperre verabreicht wird. Die Wiederholungsdosis würde dann nach Öffnen der Blutsperre erfolgen.
Gibt es auch Fälle, in denen wir eine PAP fortführen müssen?
Gute Frage. Ich glaube, die meisten von uns haben das schon sehr oft gesehen. Es ist vielleicht so eine fragliche Infektion, ein Notfallpatient, vielleicht noch ein bisschen intraoperativ wurde eine leichte Peritonitis gefunden. Und dann gibt es manchmal die Aussage, ach, wir machen nochmal für 3 Tage die postoperative Antibiotikaprophylaxe weiter. Das sollte wirklich nicht passieren. Also da kann man sehr, sehr klar sagen, bis auf sehr wenige Ausnahmen wird nicht über das Ende eines operativen Eingriffs die postoperative Antibiotikaprophylaxe weitergeführt. Wenn dem so ist, dann sprechen wir von einer Antibiotikatherapie, aber nicht mehr von einer Antibiotikaprophylaxe. Die einzigen Ausnahmen, wo man über das Ende der OP hinaus noch die PAP weiterführen kann, sind tatsächlich sehr klar begrenzt. Das wäre einmal die Herzchirurgie bei offenen Frakturen oder nach einer transrektalen Prostatabiopsie. Aber, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, die prolongierte perioperative Antibiotikaprophylaxe zeigt nicht nur keinen Vorteil im Vergleich zu einer PAP, wie sie eben nur bis zum Ende der OP durchgeführt wird, sondern es zeigen sich auch ganz klar hochsignifikante negative Effekte, und zwar die hochsignifikante Assoziation zwischen der Dauer der PAP und einem akuten Nierenversagen sowie dem Auftreten einer Clostridieninfektion. Also da wirklich auch, wenn einem das mal begegnet, dann sollte man das wirklich auch einmal im interprofessionellen Team ganz kritisch hinterfragen.
Jetzt gibt es ja immer diesen speziellen Fall, wenn die Patienten uns sagen, oh, ich habe aber eine Penicillinallergie. Wie verfahren wir denn da eigentlich?
Oh ja, Penicillinallergie.
Ich glaube, das hat ja jeder schon mal erlebt. Ganz wichtig ist es da erstmal zu überprüfen, ist es denn wirklich eine Penicillinallergie? Denn es ist nachgewiesen, dass bei ca. 95% der Patienten, die anamnestisch von einer Penicillinallergie berichten, tatsächlich gar keine Penicillinallergie nachzuweisen ist. Und dieses falsch positive Label sozusagen hat unter Umständen halt auch weitreichende Konsequenzen, da nämlich zu einer PAP ja überwiegend, das haben wir ja gerade gehört, Cefazolin eingesetzt werden oder Cefuroxim, also Cefalosporine. Und gehen wir jetzt davon aus, dass natürlich jemand allergisch ist, würden wir natürlich auf ein Zweitlinienantibiotikum ausweichen, was aber total schade ist, weil unsere Cefalosporine einfach eine breite, gute Wirksamkeit haben. Und in der Regel ist es so, dass zum Beispiel die Zweitlinienantibiotika, Clindamycin oder Vancomycin, dann verwendet werden. Und diese zeigen aber eine schlechtere Wirksamkeit. Und nicht nur das, sondern es führt auch häufiger dazu, dass eben Resistenzentwicklungen entstehen.
Und tatsächlich sind wir da auch wieder bei dem Clostridium difficile Infektion. Auch die können natürlich auch dadurch dann wieder mehr getriggert werden. Um jetzt nochmal zu schauen, ob da wirklich eine Penicillinallergie vorliegt oder ob wir ein sogenanntes Delabeling durchführen können, was ja für den Patienten mit deutlichen Vorteilen einhergeht, haben wir jetzt ein super gutes Tool, und zwar den PenFast. Der PenFast-Score ist tatsächlich nur an Erwachsenen getestet und auch wirklich nur für die Penicillinallergie. PenFast, wie man sich schon denken kann, ist natürlich ein Akronym. PEN steht für der Patient berichtet eine Penicillinallergie, und für die FAST-Buchstaben gibt es dann jeweils Punkte. F steht für das Auftreten vor 5 Jahren oder weniger. Nein, ist natürlich ein englischer Score. A steht für die Anaphylaxie oder das Angioödem. S für die schwere Hautreaktion. Für diese ersten 3 Kategorien gäbe es jeweils 2 Punkte, wenn das zutreffend ist. Und das T steht für die Frage, ob die Allergie eine Therapie erfordert hat. Und dafür wird es nochmal 1 Punkt geben. In der Interpretation wird man jetzt sagen, wenn 0 Punkte vorliegen, dann hat man ein Risiko von unter 1% für eine tatsächlich klinisch relevante Penicillinallergie. Bei 1 bis 2 Punkten liegt das Risiko für eine Penicillinallergie so bei um die 5%. Bei 3 Punkten, da bewegen wir uns natürlich schon im relevanten Bereich, da wäre das Risiko um die 20%, und bei 4 bis 5 Punkten sprechen wir dann tatsächlich von einem hohen Risiko für eine Penicillinallergie. Das wird so mit 50% betitelt. Und anhand dieses Scores können wir dann natürlich schon mal erstmal einschätzen, ob wir jetzt eine relevante Penicillinallergie haben oder ob wir nicht vielleicht doch auch Antibiotika einsetzen können. Und wenn wir das dann machen wollen, ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, die Kreuzallergien. Was ist das denn jetzt nochmal und wie ist es mit diesen Kreuzallergien?
Es gibt tatsächlich Meta-Analysen, die sich damit beschäftigt haben, wie viele Kreuzreaktionen es denn so gibt zwischen Penicillin und den Cephalosporin. Und nach aktuellen Erkenntnissen ist es so, dass eben sehr wenig Kreuzreaktivität nachgewiesen ist zwischen Penicillin und Cephalosporin. Also die existieren meistens nicht. Also aufgrund dieser Datenlage können wir Cefazolin bei der Mehrzahl der Patienten mit vermeintlicher Penicillinallergie eben trotzdem geben. Die können sicher zur PAP eingesetzt werden. Und Ausnahmen stellen zum Beispiel nur Patienten dar, die eine allergologisch nachgewiesene Penicillinallergie haben oder schwergradigen Hypersensitivitätsreaktionen in der Anamnese. Das heißt, wir merken uns, Cephalosporine sind hervorragende Wirkstoffe, um als PAP einzusetzen und eine Penicillinallergie müssen wir genau überprüfen, ob es wirklich eine ist. Und selbst dann, wenn sie nicht schwer ist, können wir auch Cephalosporine geben, weil es eben keine Kreuzreaktionen gibt.
Wenn wir jetzt aber tatsächlich festgestellt haben, dass es sich um eine echte Penicillinallergie handelt, dann müssen wir natürlich auf eine Alternative zurückgreifen. Da lohnt sich dann tatsächlich auch nochmal ein Blick in Tabellen. Da findet man auch wieder sehr schöne in der S3-Leitlinie. Die ist wirklich, die hat mir gut gefallen.
Ich merk's.
Für mich auch wieder ein bisschen überraschend. Ich kenne es noch so ein bisschen aus der Klinik, dass oft das Clindamycin gegeben wird als Alternative. Das trifft tatsächlich gar nicht so oft zu. Zum Beispiel bei der Tour P steht Gentamicin 3 Milligramm pro Kilogramm IV als Alternative. Und auch zum Beispiel bei der Hüft-Tab, da kann man Clinda auch geben, aber dann auch in einer Dosierung von 900 Milligramm. Und man muss sich auch darüber bewusst sein, dass es für Clindamycin tatsächlich steigende Resistenzen gibt. Und oft findet man auch als erste Alternative dann das Vancomycin. Und da muss einem auch einfach klar sein, das ist dann wieder mit ein bisschen Aufwand verbunden. Es ist ein Breitspektrum-Antibiotikum. Es muss über eine Stunde gegeben werden und dann gegebenenfalls auch mit einer längeren Vorlaufzeit vor der OP. Das trifft zum Beispiel zu einer Gefäßchirurgie. Da wird Vanco eher schon als Alternative im Gegensatz zum Clindamycin bevorzugt.
Da muss ich mir jetzt nämlich an die eigene Nase fassen. Ich gebe total oft Clindamycin dann als Alternative und tatsächlich auch nur in der Dosierung von 600 Milligramm.
Ja, schau, wieder was gelernt.
Wieder was gelernt, ja. Wenn wir jetzt nochmal zu unserem Patienten vom Anfang zurückkehren, dann sehen wir bei diesem Patienten natürlich einige Risikofaktoren, die wir jetzt gelernt haben. Zum Beispiel ist er 67 Jahre alt, also nicht mehr der ganz Jüngste. Wirklich alt ist er natürlich auch nicht. Dann hat er natürlich eine perforierte Sigma-Divertikulitis, die an sich ein Risiko mitbringt. Außerdem hat er einen Diabetes mellitus und er ist übergewichtig. Also allein da schon haben wir extrem viele Risikofaktoren. Zudem ist er ja über 120 Kilo schwer, das heißt, wir müssten diesem Patienten nun welche Antibiose geben?
Auf jeden Fall das Cefuroxim und Metronidazol, aber 3 Gramm Cefuroxim und 1 Gramm Metronidazol. Wenn die OP lange dauert, über 3 Stunden sagen wir, dann würden wir auch nochmal Cefuroxim 3 Gramm nachgeben.
Ich glaube, es gibt aber auch heute einen Fun Fact.
Für den Fun Fact bleiben wir heute beim Vancomycin. Ich habe das Gefühl, das nimmt hier heute einen sehr großen Stellenwert ein.
Das ist auch ein großes Molekül.
Okay. Bei der zu schnellen Infusion vom Vancomycin, deswegen auch die Gabe über 60 Minuten von einem Gramm Vancomycin, kann es zum sogenannten Redman-Syndrom kommen. Nicht zu verwechseln mit dem Small-Man-Syndrom. Übrigens auch Napoleon-Komplex genannt, was völliger Quatsch ist, weil Napoleon tatsächlich für seine Zeit mit 1,70 gar kein kleiner Mann war. Aber das nur so als kleiner Side-Fact. Zurück zum Redman-Syndrom. Das kann eben passieren, wenn man Vancomycin zu schnell injiziert und dann kann es zu einer Hautrötung, eben vor allen Dingen im Thoraxbereich oder Oberkörperbereich kommen, zu einem Blutdruckabfall und zu einem Angioödem. Deswegen immer schön langsam geben.
Kommen wir zu unserer Take-Home-Message.
Die perioperative Antibiotikaprophylaxe ist in der Regel eine kurzzeitige, meist sogar nur einmalige Gabe eines Antibiotikums, um postoperative Wundinfektionen zu verhindern und sollte kurz vor der OP, so 30 bis 60 Minuten, verabreicht werden.
Es gibt verschiedene Risikofaktoren für postoperative Wundinfektionen. Dazu gehören patienteneigene Faktoren wie zum Beispiel Diabetes, Übergewicht und so weiter, aber auch chirurgische Faktoren wie zum Beispiel längere OP-Dauer oder auch eben infizierte Operationsbereiche.
Bei der Dosierung ist es wichtig, auf die jeweils vorgeschriebenen Dosierungsempfehlungen zu gucken. Ab einem Gewicht von 120 Kilo sollte man an die Anpassung bzw. Dosisverdopplung denken und auch bei einem Blutverlust von ungefähr 1500 Millilitern oder aber einer langen OP-Dauer muss die Antibiotikadosierung angepasst werden im Sinne einer zweiten Gabe, das ab der doppelten Halbwertszeit. Außerdem ist zu beachten, dass eine perioperative Antibiotikatherapie in den allermeisten Fällen wirklich nur perioperativ stattfinden sollte und es eher Nachteile mit sich bringt, diese Therapie über das OP-Ende hinaus weiterzuführen.
Falls es Patienten gibt, die eine Penicillinallergie angeben, ist dies zu überprüfen, ob es wirklich der Fall ist. Dazu haben wir ein Instrument, nämlich der PenFast. Den können wir anwenden. Aber selbst in einem Fall, wenn eine Penicillinallergie mal vorgelegen hat, sind Kreuzallergien mit Cephalosporin äußerst selten und können in der Regel trotzdem gegeben werden.
Die häufigsten Alternativen sind hier einmal das Clindamycin, meist in einer Dosierung von 900 Milligramm. Aber bei steigenden Resistenzen bekommt Vanco hier auch einen immer höheren Stellenwert als Alternativantibiotikum bei einer gesicherten Antibiotikaallergie. So, mein Kaffee ist leer.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Für weitere Folgen Double Shot abonniert gerne unseren Podcast.
Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.